Hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Number One Holistic Health Podcast aus Windhoek und jetzt hier im wundervollen Amsterdam. Ich bin die Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin. So schön, dass du wieder eingeschalten hast und das neue Jahr gleich mit einer neuen Episode hier am Küchentisch startest. Diesmal wird es eine Solo-Folge geben und ich darf dir die Food Trends 2024 vorstellen. Es warten wirklich tolle Sachen auf uns und ich bin so begeistert, dir die faszinierende Entwicklung in der Welt der Ernährung und Gastronomie vorzustellen. Also viel Spaß bei der Folge. So, wir hüpfen heute direkt rein in die kulinarischen Trends 2024. Bald gibt es wieder eine Duo-Folge mit Markus, wo wir auch ein kleines Update im Wrap-Up teilen werden. Jetzt möchte ich allerdings wirklich direkt zum Thema kommen und mal erklären, was ein Foodtrend eigentlich genau ist. Also, solche Trends sind gleichzusetzen mit kulinarischen Entwicklungen, die die Art und Weise beeinflussen, wie wir essen bzw. was wir essen. Da werde ich euch heute ein bisschen was vorstellen. Zum einen Lebensmittel per se, aber auch Zubereitungsarten und Ernährungsphilosophien, die aktuell gesellschaftliche und gesundheitliche Trends widerspiegeln. Wir starten mit einem wirklich sehr aufstrebenden Foodtrend, der vor etwa 2 Jahren, so das zur Corona-Hochphase würde ich sagen, begann und sich weiterhin entwickelt, und zwar Local Exotics. Immer mehr Menschen bevorzugen wirklich hochwertige Lebensmittel. Also Bio ist schon gut gefühlt, aber besser ist's von daheim, von der Region. Wir möchten Produkte aus der unmittelbaren Umgebung, Stichwort Regionalität. Dass das kein geschützter Begriff ist und dass da wirklich auch viel Geld für teilweise viel Heuchlerei gemacht wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Kern der Sache ist, dass es immer beliebter wird, nicht nur den Apfel aus der Region zu beziehen, sondern eben auch vermeintlich exotische Lebensmittel wie Quinoa oder Tempeh. Und das merke ich selbst auch ganz stark, denn wenn ich ein neues Rezept auf meinem Blog poste, auf michilas.net, zum Beispiel irgendwas mit Kokosöl oder Quinoa, da ist oft der Aufschrei groß, weil das ja alles irgendwie exportiert werden muss und alles aus dem Ausland und sowieso und gefühlt, also gerade bei Österreichern, ist nochmal extremer als bei Deutschen, zumindest nach meiner Erfahrung oder auch bei Niederländern, denn irgendwie gefühlt alles, was aus dem Ausland kommt, ist nur halb so gut. Und das führt dazu, dass es nun zahlreiche Anbieter gibt, die zum Beispiel eben Tofu aus Niederösterreich herstellen oder Miso aus Wien und Quinoa aus der Lüneburger Heide. Also es tut sich da einiges und diese Bewegung hin zu lokalen, exotischen Lebensmitteln, die unterstützt nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern ermöglicht es uns auch, frische und qualitativ hochwertige Zutaten zu genießen. Und das ist sehr schön zu sehen und ich bin gespannt, wohin die Reise hingeht, denn oft sind manche Dinge eben nur begrenzt möglich. Also zum Beispiel, wenn es die Bodenbeschaffenheit oder das Klima einfach nicht hergibt, kann ich eben nicht XY hier züchten. Allerdings entstehen dadurch auch viele Ersatzprodukte, die auch wiederum ganz viele neue Möglichkeiten offenbaren, auf die ich auch nachher noch zu sprechen komme. Jetzt gehen wir aber weiter zum zweiten Punkt. Der informierte Konsument ist ein weiterer bedeutender Trend, zumindest würde ich das jetzt mal so beschreiben. Ich erkläre es gleich, dann wird es klarer. Denn es fällt schon auf, dass immer mehr Menschen auf eine nachhaltige und gesunde Ernährung achten, die jetzt nicht nur für den Menschen, sondern eben auch für das Tier und für das Klima gut ist. Begriffe wie regenerative Landwirtschaft, Flexitarier und Lab-Grown Meat, die sind in aller Munde. Und du merkst ja schon, nicht alle Begriffe, die sind gänzlich neu, also gibt es schon teilweise länger. Nur oft wird auch ein neuer Name übergestülpt, wie zum Beispiel die der regenerativen Landwirtschaft. Die, wie würde ich es beschreiben? Also regenerative Landwirtschaft, die geht nochmal einen Schritt weiter als Bio. Und die zwei Begriffe sind definitiv nicht ident. Also regenerative Landwirtschaft strebt nicht nur an, dass man die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft minimiert, sondern auch die Gesundheit des Bodens wiederherstellt und verbessert. Also man will wirklich die biologische Vielfalt fördern und den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft verringern. Es geht einfach wirklich ganz stark um diese gesunden Böden und eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion. Und ich bin, was das anbelangt, also natürlich dafür, aber ich komme selbst von einem Bauernhof und weiß, dass solche Veränderungen erstens oft lange dauern und dass sie grundsätzlich erstmal eine finanzielle Belastung darstellen für die Landwirte. Und ich glaube auch, dass die meisten Landwirte ja generell schon regenerativ handeln, denn jeder Bauer wird wollen, dass sein Boden fruchtbar ist. Denn auch durch eine gute Bodenqualität kann natürlich auch besser Wasser gespeichert werden, was natürlich wieder viele weitere positive Auswirkungen hat, wie zum Beispiel, dass Überflutungen nach starken Regenfällen reduziert werden können und auch die Biodiversität gefördert wird. Die Verbraucher, finde ich zumindest, sehen oft nur einen Teil, fordern ein, dass nachhaltiger gehandelt wird und sind dann aber im Umkehrschluss nicht immer bereit, dafür entsprechend zu zahlen. Allerdings, also bitte übrigens, ich will mich hier nicht auf eine Seite schlagen. Ich erzähle von Trends und Beobachtungen. Und was ich eben sehe, ist ein kritischer Verbraucher, der immer mehr auch an das Tierwohl denkt und auch seinen Fleischkonsum reduziert. Stichwort Flexitarier. Ein Flexitarier ist jemand, der hauptsächlich schon eine pflanzliche Ernährung praktiziert, aber gelegentlich auch tierische Produkte in seine Mahlzeit einbezieht. Was etwas paradox erscheinen mag, denn dann würde man ja glauben, okay, mit dem Fleischkonsum geht es ein bisschen runter. Das ist nicht der Fall. Der Fleischkonsum steigt weltweit an, was sicherlich auch auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist, aber da braucht es definitiv Alternativen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Fisch und Fleisch im Maßen okay ist, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Es gibt auch eine Ernährungsform, die Planetary Health Diet, die auch erklärt, was genau jetzt eine nachhaltige Ernährungsform ist, die gut fürs Klima und für den Körper ist. Und auch hier kommen tierische Produkte vor. Darüber gab es hier am Küchentisch übrigens schon mal eine Episode. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Wer jetzt aber wirklich extremst auf das Tierwohl setzt und einfach das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, für den kommen vegane Ersatzprodukte in Frage. Da ist der Markt auch riesig und das wird uns definitiv nicht nur 2024, sondern auch noch viele weitere Jahre begleiten. Und das hat auch so wirklich seine Berechtigung. Allerdings bin ich persönlich jetzt nicht so der absolut größte Fan davon. Ich habe beispielsweise vegane Würstchen auf meinem Blog. Die sind mit Pilzen und mit Nüssen. Die sind selbstgemacht und wirklich herrlich aromatisch, das liebe ich, verstehe mich nicht falsch. Aber vegane Ersatzprodukte aus dem Supermarkt mit eben keinen natürlichen Lebensmitteln, sondern sehr viel Aroma, sehr vielen künstlichen Zutaten, eventuell auch mit Seitan, solche Sachen vertrage ich nicht und mag ich nicht. Vor allem mag es mein Darm nicht und ich habe dann auch wirklich Blähungen danach. Außerdem, und das ist eben das Ding, sie liefern nicht die gleichen Nährstoffe wie tierische Produkte. Ja, man kann auch vegan gesund leben, das fordert aber viel Wissen und das haben viele auch nicht. Viele glauben, sie ernähren sich ausgewogen und das ist nicht der Fall. Eine ausreichende Nährstoffversorgung sollte als Veganerin Top-Priorität haben. Heißt es auch nicht, dass jeder Mischköstler und jeder Flexitarier bestens mit Nährstoffen versorgt ist, das sage ich nicht. Aber oft sind in tierischen Produkten viele Nährstoffe, die der Körper benötigt. Und wenn ich jetzt eben nicht schauen will, wie ich sie bestmöglich mit grünem Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen substituieren kann, tut man sich vermutlich einen Gefallen, hin und wieder darauf zurückzugreifen. Jetzt bin ich aber auch der Meinung, dass wir moralisch handeln sollen, dass es Massentierhaltung nicht braucht. Wir tun uns als Menschen mit diesem Fleisch übrigens überhaupt keinen Gefallen. Und da ist man ein bisschen in der Zwickmühle. Daher braucht sie Alternativen und das könnte Lab-Grown Meat sein. Hui. So, vielleicht kennst du den Begriff unter In-vitro-Fleisch oder Laborfleisch. Und da, also das war glaube ich vor ein, zwei Jahren das erste Mal in den Medien, da war ja der Aufschrei riesig. Und wie kann man nur Fleisch aus dem Labor essen? Und wie unnatürlich. Und Begriffe wie Gentechnik fallen. Und ach Gott, also wie wenn es der Teufel höchstpersönlich entwickelt hätte. Nein, so ist es nicht. In-vitro-Fleisch wird hergestellt, indem tierische Muskelzellen in einem Labor kultiviert werden, ohne Tiere zu schlachten. Und meiner Meinung nach liefert es die Lösung tatsächlich auf ganz viele Probleme. Erstens, es schützt das Tierwohl und zweitens, es liefert Nährstoffe. Denn dieses In-vitro-Fleisch bezieht sich auf Fleisch, das im Labor gezüchtet wird. Es hat die exakt selben Nährstoffe wie echtes Fleisch, aber zum Beispiel keine Antibiotika. Für mich eine absolute Win-Win-Situation. Allerdings, der Prozess ist sehr zeitaufwendig und kostenintensiv, zumindest Stand jetzt. Er ist auch sehr, sehr schwierig zu skalieren, das Ganze. Und es ist wirklich spannend, welche Startups sich da durchsetzen werden. Und bis so ein Fleisch im Handel oder in einer großen Kette dann verfügbar ist, kommt sicher natürlich auch darauf an, wie viel Geld in die Forschung fließt. Aber darauf setze ich wirklich große Stücke. So, weil du ja noch immer dran bist und ich hoffe, du hast auch schon ein paar Erkenntnisse mitgenommen, möchte ich hier kurz einen Reminder schicken, den Podcast am besten mit 5 Sternen bewerten und ihn abonnieren. Das dauert keine 5 Sekunden und damit kannst du mich in diesem Format hier wirklich unterstützen. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Ersatzprodukte, da waren wir schon ein bisschen dran. Und neue Lebensmittel, das ist ebenfalls wieder ein Trend. Das wird es jedes Jahr geben, aber halt eben mit unterschiedlicher Ausführung. Ein Beispiel, das ich für 2024 mitgenommen habe, ist Kartoffelmilch bzw. Kartoffeltrink. Das ist eine milchfreie Alternative auf Kartoffelbasis und das Ganze aus Schweden. Das Unternehmen positioniert sich als besonders umweltfreundlich und gesund und generell Schweden, also da sind meine Ohren schon gespitzt, denn aus dem Land kommt ja auch Oatly, das tatsächlich wirklich ein Vorreiter ist und war, wenn es um Haferdrink geht. In Österreich gibt es auch aufregende Entwicklungen, wie den Ackerbohnenjoghurt aus Andorf, der aus heimischen Ackerbohnen fermentiert wird. Das freut mich ja riesig, da ich aus dieser Gegend komme und so eine Innovation mit offenen Armen begrüße. Aber auch Hibiskus, bekannt für seinen hohen Vitamin-C-Gehalt, findet sich nicht mehr nur in Tees, sondern ich sehe es jetzt mittlerweile auch schon in sehr vielen Getränken, aber auch in Joghurts. Da bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Kurkuma bleibt weiterhin ein Trendgewürz für 2024. Und was ich auch immer mehr entdecke, ist Moringa, der als Meerrettichbaum bekannt ist. Der gewinnt immer mehr an Popularität. Wenn du jetzt sagst, Moringa, das ist, also zumindest gilt es als eines der nährstoffreichsten Gewächse der Erde. Ein wahres Superfood. Das ist wieder sehr viel Hype um das Ganze. Tatsächlich hat er sehr viel Vitamin E. Ob es besser ist als Matcha oder Matcha sogar verdrängen wird, das ist ein bisschen, das steht noch in den Sternen. Ich würde sagen, einfach mal testen, was dir besser schmeckt. Und was mich riesig freut, ein weiterer Trend, es sind viele neue Restaurants auf dem Vormarsch, die die Küchen der Welt zu uns nach Europa holen. Vor ein paar Jahren kam ja Ramen aus Japan um die Ecke und hat da gefühlt wirklich sehr, sehr viele Spots eingenommen. Aber auch Poke aus Hawaii war das Ding. Und jetzt sehe ich, dass koreanische Restaurants immer mehr an Popularität gewinnen und sich mittlerweile zum Mainstream mausern. Von Gimbap bis Kimchi, die koreanische Küche hat wirklich eine Vielzahl köstlicher Gerichte zu bieten und erobert mittlerweile die Herzen der Foodies weltweit. Wir haben noch einen Trend, Trend 5, künstliche Intelligenz. Es ist kein Wunder, wer nimmt denn heutzutage nicht mehr künstliche Intelligenz her. ChatGPT zum Beispiel hat ebenfalls Einzug in die Küchen gehalten. Da sind wirklich noch viele aufregende Möglichkeiten zu erwarten, wenn es darum geht, die kulinarische Kreativität zu steigern und oder Gerichte visuell ansprechender zu gestalten. So, und wenn du dich fragst, was jetzt mein persönlicher Wunsch für einen Foodtrend im Jahr 2024 ist, dann, ich habe lange überlegt und weiß es jetzt, also es wäre Alkohol, der aber keinen Kater verursacht und vielleicht sogar gesund ist. Ich weiß, das mag eine Herausforderung sein und wahrscheinlich auch nicht umsetzbar, aber es zeigt auch ein bisschen, dass es sehr viele Entwicklungen hin zu alkoholfreien Spirituosen gibt, die wirklich auch eine spannende Alternative für diejenigen bedeuten, die nach gesünderen Genusserlebnis sind. Das sind jetzt nur einige der aufregenden Foodtrends, die uns im Jahr 2024 erwarten. Die Welt der Ernährung und Gastronomie, die bleibt lebendig und voller Überraschungen. Und ich freue mich auch, ein Teil davon zu sein. Es ist wirklich spannend, was sich tut und wie sich auch meine Rezepte ein bisschen hin entwickeln. Also aktuell findest du zum Beispiel Okonomiyaki auf meinem Blog. Das ist ein japanisches Omelette, zumindest davon inspiriert. Das ist eine so tolle Möglichkeit, Gemüse nahrhaft zu verarbeiten. Du hachelst Gemüse ganz klein und dann tust du so japanische Brotkrümel rein. Die brauchst du aber nicht für, 6 € im Supermarkt kaufen, sondern du kannst einfach das selbst machen. Wenn du jetzt aus dem südlichen Raum von Deutschland bist oder aus Österreich, dann findest du meistens Knödelbrot im Supermarkt. Ansonsten tust du altbackenes Brot einfach im Mixer und klein krümeln und gut ist. Das Rezept findest du übrigens auch in den Shownotes verlinkt. Und das war sie, die Folge für diese Woche. Es ging um Foodtrends 2024 in einer Solo-Episode. Ich weiß schon, dass die Foodtrends eigen sind und dass sich da viel ändert. Was heute gesund ist, kann morgen zum Beispiel schädlich sein. Da achte ich mit meinen Rezepten, dass ich wirklich einen ausgewogenen Mix an tierischen und pflanzlichen Nährstoffen integriere. Schon immer. Ich bin kein Typ, der Ernährungsformen wie Low Carb, Vegan, Pescetarier, glutenfrei oder sonst was propagiert. Es darf alles gegessen werden, sofern es schmeckt und man natürlich keine Allergien hat. Gesundheit ist mehr als eine reine Nährstoffaufnahme. Es geht um den Genuss und um den achtsamen Umgang. Und deshalb bin ich auch da, alles startet mit dem ersten Bissen und ein paar Sinnfragen. Wenn dich dieses Thema interessiert, mehr Infos über mich, über meine Kochworkshops und Angebote für Firmen zur Steigerung der Produktivität ihrer Mitarbeiter, all das findest du auch auf meinem Blog www.michelas.net. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und hoffentlich bis bald, bis zur nächsten Folge. Deine Michela.